Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX will YouTuber um Mond schießen. China startet erfolgreich neue Rakete. Artemis 1 vor Missionsende. Blue Origin und Dynetics bekommen neue Chance für Mondlandefähre im Artemis-Programm. Und drittletzter Ariane 5 Start mit Wettersatelliten der neuesten Generation. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen, ja, in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir wie immer mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Mittwoch, den 7. Dezember, hat das chinesische Raketenstartup X-Space von Jingquan aus eine Kuaishou 11 mit Xingyun Internet der Dinge-Satelliten gestartet, also IoT. Am Donnerstag, den 8. Dezember, ist um 23.27 Uhr MEZ vom Kennedy Space Center in Florida eine Falcon 9 mit OneWeb-Internet-Satelliten gestartet. Der Booster ist nach dem Boost-Backburn nur wenige Minuten nach dem Start in der Landezone 1 der Canaveral Space Force Station in Florida gelandet. Der erste OneWeb-Start für SpaceX wurde vorher verschoben, um laut SpaceX zusätzliche Prüfungen vor dem Start zu ermöglichen. Ein ähnlicher Grund wurde kürzlich für die Verschiebung des Falcon 9-Starts des Hakuro Air-Mondlanders auch genannt. Nichts Offizielles, aber in der Szene wird aktuell über Triebwerksprobleme an der Falcon 9 gemunkelt. Da die Rakete erfolgreich gestartet und gelandet ist, scheint man das Problem wohl wieder im Griff zu haben. Die OneWeb-Mission war die erste von drei Falcon 9-Starts, die OneWeb im März gebucht hatte, kurz nachdem die Vereinbarung mit Arianespace, die Konstellation mit russischen Soyuz-Raketen zu starten, aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ausgesetzt wurde. OneWeb ist aber auch im Oktober schon das erste Mal mit der indischen GSLV geflogen, der erste kommerzielle Start dieser Rakete. Mit dem aktuellen Start von SpaceX hat OneWeb nun 504 der geplanten 648 Satelliten im Orbit. Für eine globale Abdeckung werden zu den 504 Satelliten weitere 84 Satelliten gebraucht. OneWeb war nach dem Start von der Leistung von SpaceX beeindruckt, dass es ja in nur zwei Monaten geschafft hatte, einen Payload-Adapter für die OneWeb-Satelliten zu bauen und erfolgreich zu starten. Der indische Start hatte deutlich mehr Vorlauf. Die Startvereinbarungen mit der indischen Raumfahrt waren ja noch vor dem russischen Angriffskrieg getroffen worden. Auch am Donnerstag, den 8. Dezember, ist um 19.31 Uhr MEZ von Taiwan eine Langer Marsch 2D mit Gaofen Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Am Freitagmorgen, den 9. Dezember, um 7.35 Uhr MEZ hatten wir einen Jungfernflug. Die chinesische Yilong 3, zu deutsch Cleverer Drache 3, ist von einem Startponton im Gelben Meer gestartet. An Bord der vierstufigen Feststoffrakete befanden sich 8 Satelliten zur Datenübertragung, Navigation und Erdbeobachtung. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hier schon gefallen hat, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Das ging fix. Die 25 Tage seit dem Start von Artemis 1 sind schon um. Und am Sonntag, den 11. Dezember, kommt Orion um 18.20 Uhr MEZ zurück. Mal schauen, ob ich einen Livestream schaffe. Das European Service Module verglüht leider in der Atmosphäre, aber Orion steht vor seinem wichtigsten Test. Ja, der Rückkehr mit einer Geschwindigkeit von fast 40.000 Kilometern pro Stunde. Meine Episode zum Bau des European Service Module bei Airbus in Bremen, die ist verlinkt unter dem Video. Unbedingt schauen. Ja, schneller als je ein für den Crewtransport entwickeltes Raumschiff wird das Orion-Raumschiff wiederkommen, die Orion-Kapsel. Ja, und damit der ultimative Test vor dem ersten Crewflug mit Artemis 2. Die Erprobung von Orion beim Wiedereintritt mit Mondrückkehrgeschwindigkeit von etwa 40.000 km pro Stunde hatte ja oberste Priorität für den gesamten Artemis 1 Flug. Hitzeschilde habe ich auch ein gutes Video zu gemacht, verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung. Der Test ist unter anderem so wichtig, weil es keine Anlagen, keine Möglichkeiten gibt, den Hitzeschild als Ganzes bei diesen Geschwindigkeiten und thermischen Belastungen auf der Erde zu testen. Eine Besonderheit wird es bei der Art des Wiedereintritts geben. Es wird ein Skip-Wiedereintritt durchgeführt. Das heißt, Orion wird im ersten Anlauf in eine Höhe von etwa 60 Kilometer absinken und dann wieder auf etwa 90 Kilometer aufsteigen. Also ein bisschen wie so ein Stein, den man über das Wasser dotzen lässt. Ja, um dann den finalen Abstieg in die dichten Atmosphärenschichten zu beginnen. Das Manöver soll die thermischen Belastungen verringern und die G-Belastung des Raumfahrzeugs und seiner Insassen mit 4G auf Größenordnung des Wiedereintritts aus dem LEO absenken. Weitere Vorteile dieses Skip-Wiedereintritts ist mehr Flexibilität bei der Wahl des Landeplatzes. Hintergrund: durch die Rotation der Orion-Kapsel mit dem RCS oder den RCS-Steuerdüsen kann der Auftriebsschwerpunkt um den Gewichtsschwerpunkt verschoben werden und so wird eine aktive Steuerung während des Wiedereintritts möglich. Grob vereinfacht, je länger dann die Zeit für den Wiedereintritt ist, desto mehr Zeit hat man dann zu steuern. Ursprünglich sollte der Splashdown, die Wasserung von Orion Force San Diego, stattfinden. Wegen Regen, Wind und Wellenhöhe wurde das nun weiter südlich verlegt. Kritischer Punkt ist natürlich auch das Öffnen aller Fallschirme. Die Bergung von Orion nach der Wasserlandung ist dann eine weitere wichtige Priorität. Das jedoch wurde natürlich schon oft vorher geprobt. Fun Fact, die genaue Landezone ist geheim, weil die Navy keinen Bock hat auf Gaffer, wie bei dem Dragon Crew Demo 2 Flug. Klar, will die NASA Orion wiederbekommen, um es zu untersuchen. Es soll ja sogar mal wiederverwendbar sein. Ebenso klar interessiert auch uns brennend die Auswertung der Phantome, die die Strahlenbelastung auf dem Flug für Astronauten mit und ohne Strahlenschutzweste untersuchen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt reinschauen. Mein Video über das MARE-Experiment des DLR zur Strahlenbelastung von Astronauten im Artemis-Programm. Aktuell eine meiner beliebtesten Technik-Episoden auf dem Kanal. Was ich tatsächlich erst diese Woche gelernt habe, es müssen auch Flugsteuereinheiten geborgen werden, die für das Orion-Raumschiff von Artemis II verplant sind. Übrigens ein Hauptgrund, warum es mindestens 24 Monate dauert, bis Artemis II nach einem erfolgreichen Artemis I-Flug überhaupt starten kann. Denn die sogenannten Aviation-Boxen müssen untersucht und neu für einen Flug qualifiziert werden. Ich konnte die Pressekonferenz leider nicht live verfolgen, aber zum Glück hat Karin Sturm das auf Twitter sehr gut zusammengefasst. Folgt ihr unbedingt auf Twitter, wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt. Vielen Dank, Karin, für deine Berichterstattung und ein ganz besonderes Dankeschön geht an dich für den Einsatz für Mondgeflüster. Ja, denn Toni konnte dank Karin ein grandioses Interview mit der Gemini- und Apollo-Legende Gary Griffin führen. Ein ganz, ganz tolles Interview mit einem Zeitzeugen. Unbedingt schauen. Ist auf Englisch, aber mit sehr guten deutschen Untertiteln. Gerade schon gesagt, Artemis II frühestens in 2 Jahren, also Dezember 2024. Das gibt natürlich noch mehr Zeit für Firmen, die eine Mondlandefähre für spätere Artemis-Missionen entwickeln wollen. Es gibt jetzt tatsächlich eine zweite Runde für das HLS-System. Ursprünglich sollten ja 2 Firmen in der ersten Runde ausgewählt werden, weil die NASA aber nicht genug Geld für das HLS-System, Human Landing System, von der Politik zur Verfügung gestellt bekommen hat, wurde nur SpaceX und sein mit Abstand günstigstes Angebot ausgewählt. Nun gibt es, vermutlich nach erheblicher Lobbyarbeit, eine zweite Chance. Bisher wissen wir nur von 2 Teams, die sich erneut beworben haben. Die Teams von Blue Origin und Dynetics, die ja im ersten NASA-Wettbewerb zur Entwicklung einer Mondlandefähre eben nicht ausgewählt wurden. Wie schon bei seinem ursprünglichen HLS-Vorschlag bezeichnet Blue Origin die Unternehmen, mit denen es bei seinem SLD-Vorschlag zusammenarbeitet, als National Team. SLD bezeichnet das neue Programm Sustaining Lunar Development. Also hier sollen die Langfristigkeit von Artemis sichergestellt werden. Die Namenswahl, gutes Marketing, das können dann alle Politiker, die in ihrem Wahlkreis etwas für das Artemis-Programm haben, bei Abstimmungen einfach erkennen und ihre Unterstützung aussprechen. Neu dazugekommen zum National Team ist Boeing, die in der ersten Runde einen eigenen Vorschlag für einen Lander eingereicht hatten, aber wegen unlauteren Wettbewerbs disqualifiziert wurden. Nicht mehr dabei im National Team ist diesmal Northrop Grumman, die ja die Mondlandefähre des Apollo-Programms entwickelt und gebaut haben. Northrop Grumman schließt sich stattdessen dem Team unter der Leitung von Dynetics an, das seinen eigenen SLD-Antrag eingereicht hat. Ich lege mich da fest, für mich ist die Apollo-Mondlandefähre, mein absolutes Lieblingsraumschiff, von allen bisher geflogenen und auch allen in Entwicklung befindlichen. Sorry, Elon. Ja, ist schon irgendwie witzig, es gibt noch keine Mondlandefähre, selbst SpaceX ist ja noch weit von einem finalen Entwurf entfernt, aber selbst wenn es dann eine Mondlandung mit Artemis III vielleicht 2025 geben könnte, fehlen ja außerdem noch die Anzüge. Das Problem soll nun aber Dampf bekommen. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass Axiom als Dienstleister für die Bereitstellung von Raumanzügen für die Artemis-Mondlandung ausgewählt wurde. Nun wurde auch die 2. Firma, die sich darauf ursprünglich beworben hatte, ausgewählt, Collins Aerospace. Collins Aerospace soll aber erstmal ein Nachfolger der NASA-Anzüge für Weltraumspaziergänge an der ISS, der sogenannten EMUs, entwickeln. Die aktuellen Anzüge sind ja noch aus dem Shuttle-Programm und in Teilen 40 Jahre alt. Mit dem Bau der EVA-Anzüge für die ISS könnte man laut Collins immer noch im Rennen für Raumanzüge für spätere Mondmissionen sein. Die müssten dann natürlich den Erfordernissen auf dem Mond angepasst werden. Bevor wir zu den SpaceX-News kommen, noch etwas Eigenwerbung, Weihnachtszeit, ja, und die neue Senkrechtstarter-Kollektion ist raus. Ja, für euch zum Geschenk haben wir uns eine Weihnachtsrabattaktion ausgedacht. So bekommt ihr je nach Bestellwert die Senkrechtstarter-Hitzeschild-Tasse oder die Senkrechtstarter-Mütze kostenlos dazu. Da alle Produkte extra für eure Bestellungen gefertigt werden, bitte jetzt frühzeitig bestellen, nur noch wenige Tage, damit es noch rechtzeitig unter den Baum schafft. Kommen wir zu den Starship-News. Ich habe gerade erst in meiner aktuellen Starship-Zusammenfassung auch Bezug auf das Dear Moon-Projekt von Yusaku Maezawa genommen. Mit Sava war der erste, der offiziell als zahlender Starship-Passagier von Elon Musk 2018 vorgestellt wurde. Mit Savas Idee ist es, auf dem von ihm bezahlten Flug um den Mond Künstler mitzunehmen, die während der Reise ihre Eindrücke verarbeiten. Wobei er nun sagte, es gebe für die Crew keine speziellen Aufgaben. Er hoffe aber, dass jeder einzelne oder jedes einzelne Crewmitglied sich seiner Verantwortung gegenüber der Menschheit bewusst ist. Ja, und wer diese glücklichen Auserwählten jetzt sind, das wurde jetzt am Donnerstag, den 8. Dezember, genau ein Jahr nach Savas Soyuz-Flug zur ISS bekannt gegeben. Die Crew sind in alphabetischer Reihenfolge, bitte meine Aussprache entschuldigen, Brandon Hall, ein US-amerikanischer Naturfilmer, Choi Seung Hyun, aka T.O.P., ein südkoreanischer Sänger, Devdi Joshi, ein indischer Schauspieler und mit 22 der jüngste der Crew, Karim Ilya, ein britischer Naturfilmer, Rhiannon Adam, eine irische Fotografin, die sich auf analoge Fotografie spezialisiert hat, der US-amerikanische DJ und Produzent Steve Aoki, der schon angekündigt hatte, auf der Reise definitiv Musik schreiben zu wollen, und Tim Dodd, der Everyday Astronaut, den ich vermutlich hier nicht vorstellen muss, und last but not least Yemi AD, ein tschechischer Tänzer und Choreograf. Die zweiköpfige Backup-Crew besteht aus der US-amerikanischen Snowboarderin und Olympia-Goldgewinnerin Caitlin Farrington und der japanischen Tänzerin Miyu. Auch diese beiden Backup-Kandidatinnen werden das komplette Training zusammen mit der Primärcrew durchlaufen. Hierzu gab es auch schon direkt auf Twitter Kritik, dass nur eine Frau zur Primärcrew gehört. Während ich bei institutioneller Raumfahrt da gerne meinen Finger auf die Wunde lege, weil ich von Raumfahrtprogrammen, die die Allgemeinheit bezahlt, erwarte, dass sie die Gesellschaft angemessen repräsentiert, muss ich sagen, wenn Metsava den Flug bezahlt, darf er durchaus bestimmen, wen er gerne mitnehmen würde. Ich freue mich für alle Ausgewählten und bin mir sicher, dass gerade weil die Crew so vielseitig ist, der Flug sehr viele unterschiedliche Menschen ansprechen wird. Metsava selbst ist mit 47 Jahren übrigens der mit Abstand älteste der Crew. Ich denke, vermutlich jeder von uns hätte seine ganz persönliche Auswahl an Menschen, die er auf so einen Flug mitnehmen würde. Ja, wen würdest du denn mitnehmen? Schreib mir doch gerne unter dem Video. Jetzt muss man sagen, der Flug wird nicht morgen stattfinden. Das Starship ist ja noch lange nicht in der Luft, geschweige denn im regulären Flugbetrieb. Ja, und das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Auf einer Pressekonferenz im Oktober hatte einer der Passagiere für den zweiten Starship-Flug um den Mond, Dennis Tito, gesagt, er gehe davon aus, dass es hunderte von Starship-Flügen vor seinem eigenen geben wird. Und vor dem Dear Moon-Flug wird ja der erste Crew-Flug in einen niedrigen Erdorbit mit Jared Isaacman im Polaris-Programm erfolgen. Ja, und selbst da sind es bestimmt noch ein paar Jahre hin. Deutlich näher dran sind da die Starts der kommenden Woche. Los geht's am Montag mit einem Langer Marsch 4C-Start von Jiuquan aus. Am Dienstag, den 13. Dezember, startet von Kourou aus eine Ariane 5 mit 3 Satelliten für den geostationären Orbit. An Bord 2 Galaxy-Kommunikationssatelliten und mit dem ersten MTG-Satelliten ein Wetterbeobachtungssatellit der neuesten Generation. Fun Fact, den MTG-Satelliten, der gestartet wird, habe ich schon aus der Nähe gesehen. Hauptauftragnehmer der MTG-Satelliten ist zwar Thales Alenia, der Satellitenbus kommt aber von der OHB in Bremen. Und das war mein erster Rheinraumbesuch, mein erster Außeneinsatz. Mein Video, wie Satelliten entstehen, verlinke ich dir unter dem Video. Die geplante Startzeit der Ariane 5 ist mit 21.30 Uhr MEZ eine sehr gute Zeit für uns hier in Mitteleuropa und ich hoffe, dass ich den Start streamen kann. Ich bin ja aktuell in Elternzeit, deshalb kann ich es nicht versprechen, dass ich es schaffe. Es wird der drittletzte Start einer Ariane 5 sein, also das Ende einer Ära. Ich würde sagen, das muss man nochmal mitnehmen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffnet sich um Mitternacht das Startfenster für den ersten Elektron-Start außerhalb von Neuseeland. Passenderweise trägt die Rocket Lab-Mission den Namen Virginia is for Launch Lovers. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder taucht der mögliche Erststart der Sukhoi 2 vom chinesischen Raketenstartup Landspace auf. Gestartet würde eventuell am Mittwoch, den 14. Dezember. Am Donnerstag, den 15. Dezember, startet eine Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base aus mit einem in Frankreich bei Thales Alenia gefertigten SWOT Surface Water and Ocean Topography Satelliten. Der ist von der CERNES mit der NASA zusammen entwickelt worden. Startzeit ist 12.46 Uhr MEZ. Am Freitag startet SpaceX seine Falcon 9 dann von Cape Canaveral aus mit 2 O3B Empower Datenrelais-Satelliten für SES. Geplante Startzeit ist 22.21 Uhr MEZ. Und am Samstagmorgen wird dann voraussichtlich noch vom Kennedy Space Center ein Falcon 9 Start mit Starlink Internet-Satelliten erfolgen. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin aktuell in Elternzeit, daher auch nur unregelmäßig und ohne Ankündigung Livestreams von mir. Wenn du informiert werden magst, wenn ich spontan dann doch live gehe, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich informiert. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. An dieser Stelle wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn du auch ein Mitglied werden möchtest, auch ein Senkrechtstarter Schutzengel, dann findest du unter dem Video einen Link zur Mitgliedschaft. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Hashtag Team Space ist ein gutes Stichwort. Alles, alles Gute, Chris, zum Geburtstag. Den Chris kennen die meisten vielleicht als den Creator hinter den 3D-Patches, die ihr hinter mir im Studio sehen könnt. Die sind so beliebt, dass sie es sogar an die Wand der Crewmitglieder von Inspiration 4 geschafft haben. Neben seiner künstlerischen Arbeit ist aber Chris ein unverzichtbarer Teil der Community, der sich unglaublich für die Community engagiert. Vielen, vielen Dank dafür, Chris, und ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich kann es wirklich kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.